Wir hören auf Gottes Wort aus 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 14. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen, und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah, er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig, der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe. Und da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen, von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch das Lied Nummer 43 gemeinsam singen. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Und wir wollen uns zum Gebet und zum Lied erheben. Lieber himmlischer Vater, jetzt danken wir dir in Jesus Christus, unserem Herrn, dass wir vor dir stehen dürfen. Und dass es das tatsächlich gibt, dass kleine, normale, sterbliche Menschen dich, den Ewigen und Allmächtigen, anreden dürfen. Dass wir hindurchgehen dürfen bis in deine Gegenwart. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus hab von ganzem Herzen Dank. Dank, dass du uns angesprochen hast. Danke, dass du uns erreicht hast. Danke, dass du uns nicht gelassen hast, wo wir waren ohne dich. Danke, dass du uns nicht in der Verlorenheit, in der Gottesferne gelassen hast. Danke für die Gnade deines Rufens, deiner Wahl. Danke für den Glauben, den du vielen von uns geschenkt hast. Wir geben dir darüber die Ehre. Wir sind über die Maßen froh, dass wir mit dir leben können. Und dass wir auch heute Morgen mit dem Glück unseres Lebens und der Last unseres Lebens zu dir kommen können. Und jetzt wissen wir, dass du da bist und dass du nicht nur ein offenes Ohr für uns hast und für das, was wir mitgebracht haben. Und dass du nicht nur unser Lob und unser Lied hörst, sondern wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Wort für uns hast. Ja, Herr Jesus, dass du selbst das Wort bist. Und wir sind so froh, je länger wir leben, dass wir nicht bei unseren Wörtern stehen bleiben müssen. Und dass wir uns auch nicht verlassen müssen auf unser Gerede, sondern dass wir andocken dürfen, ankommen dürfen bei dir und deinem ewig gültigen, heiligen, wunderbaren Wort. Danke auch für das, was wir gerade gelesen haben. Und jetzt bitten wir dich, dass dieses Wort lebendig werden lässt in unserem Kopf, in unserem Herz durch deinen Heiligen Geist, der wirksam ist in unserer Mitte. Und wir bitten dich, dass du für diese Aufgabe auch den Rainer Wörth gebrauchst und ihn ausstattest und ihn segnest für die Verkündigung. Und wir bitten dich, dass dieses Wunder nicht nur in diesem Raum geschieht, dass es auch die erreicht, die mit uns verbunden sind in diesen Augenblicken, über das Internet, die diese Gottesdienste hören werden, über die unterschiedlichsten Audioträger. Wir bitten das aber auch für unsere Kinder, die mit uns hier im Kindergottesdienst sind. Wir bitten dich, dass dein Wort in unserem Land läuft. Wir brauchen nichts Dringenderes als dein wirksames Reden. Hab herzlichen Dank, dass du mit deinem Segen auch an diesem Tag da bist. Und nicht nur auch über unserem Volk wachst, sondern ganz besonders auch über deinem Volk Israel. Und dass deine Gemeinde unter deinem besonderen Segen steht auch heute. Und so wollen wir dir gerne die Ehre geben. Wir, die wir hier das Vorrecht haben, zusammenkommen zu dürfen in deinem Namen. Uns verbinden mit dir, Herr Jesus Christus, mit dir, unserem Haupt. Uns eins wissen mit denen, die in dir, in Christus sind. Und wir beten dich an. Wir beten dich an. Wir loben dich, unseren Gott. Herr, wie gut haben wir es in dir. Gepriesen seist du. Amen.
Es gab einmal einen Schauspieler, der dafür bekannt war, Shakespeares Stücke in einer Ein-Mann-Show vorzulesen und auch künstlerisch zu rezitieren. Und er hatte die Angewohnheit, dass er seit etlichen Jahren jedes seiner Bühnenstücke mit dem Vorlesen vom Psalm 23 beendete. Also vorlesen ist viel zu wenig gesagt. Aber unheimlich begabter Schauspieler. Und er hat diesen Text aus Psalm 23 so lebendig machen können, dass es danach in der Regel Standing Ovations gab des Publikums. So war es auch an einem Abend. Er ist also durch sein Programm mit Shakespeare gegangen und er wollte jetzt zu Psalm 23 kommen. Und da geschah etwas Ungewöhnliches. Bevor er mit Psalm 23 beginnen konnte, stand ein junger Mann im Publikum auf und sagte: Darf ich heute diesen Psalm vorlesen? Der Schauspieler war etwas erstaunt, aber er sagte: Warum nicht? Er nahm ihn nach vorne, führte ihn ans Podium und er dachte noch, na, das ist ja für diesen jungen Mann jetzt unmöglich, an mich auch nur irgendwie heranzukommen, so lebendig und so toll, wie ich das darstellen und vorlesen kann. Und tatsächlich, der Mann las eigentlich nur ganz ruhig Psalm 23 vor. Und danach gab es kein Standing Ovation. Es war ganz still in diesem Raum. Man hörte nur das leise Schluchzen von Menschen. Viele Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Und als dann alles zu Ende war, sagt der Schauspieler zu dem jungen Mann: Das habe ich ja noch nie erlebt. Wie haben Sie das gemacht? Und die Antwort des jungen Mannes: Nun ja, Sie kennen den Psalm, aber ich kenne den Hirten. Und da zeigt sich wieder, wo der Mensch selber von Herzen berührt ist, da kann er andere Menschen berühren. Wo er selber überzeugt ist, kann er andere überzeugen. Wo er selbst bewegt ist, kann er andere bewegen. Und von diesem Hirten war auch David bewegt. David, mit dem wir uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, was meine Gottesdienste betrifft, beschäftigen wollen. Und heute wollen wir natürlich starten mit seiner Auserwählung und mit seiner Berufung. Er ist ja eine Art Gegenkönig. Wir haben ja drei große Gestalten im ersten Samuel-Buch. Da ist einmal dieser Samuel, der Königsmacher, der letzte Richter, der Prophet, diese große Gestalt. Und er salbt zwei zum König. Zunächst Saul, und mit dieser Wahl ist er ganz einverstanden. Und dann einige Jahre später als Art Gegenkönig im Verborgenen David. Und es ist schon ein Drama. Ich weiß nicht, wenn Sie den Text immer wieder mal lesen, wenn Sie sehen, wie gut hat dieser Saul doch begonnen. Und wie tragisch ist sein Ende. Und der andere Erwählte, es waren ja beides Erwählte des Herrn, der beginnt auch gut. Und obwohl er Riesenböcke in seinem Leben geschossen hat, bleibt er auf der Spur. Vielmehr hält ihn der Herr auf der Spur und er wird ein Gesegneter des Herrn. Aber das soll uns heute nicht beschäftigen. Aber deswegen habe ich ganz bewusst diesen Gelenkvers zum nächsten Text noch mitlesen lassen, dass ja mit dieser Salbung und Auserwählung des David sozusagen ein doppelter Prozess dynamisiert wird, so muss man eigentlich sagen. Der Prozess des Aufstiegs des David und der Prozess des Abstiegs des Saul. Denn es heißt im 14. Vers, auch als Folge der Wahl des Herrn, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist ängstete ihn. Und im Vers zuvor heißt es, dass der Geist Gottes zunehmend Raum gewann, so müsste man eigentlich übersetzen, im Leben Davids. Schauen wir uns die Berufung und Salbung an in drei Abschnitten. Erstens die Sendung Samuels, zweitens das Auswahlverfahren in der Familie Isais und drittens die Salbung. Die Sendung. Schauen Sie nochmal mit rein, Sie haben den Text ja vor sich. 16 Vers 1 und der Herr, 1. Samuelbuch, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Der hebräische Text ist eigentlich pointierter. Man könnte so übersetzen, du, Samuel, du trauerst, ich aber habe verworfen. Also es wird vor allem das Ich ist im Hebräischen sehr stark betont. Es ist ein Gegensatz, du trauerst, ich aber habe verworfen. Und da müssen wir schon eine wichtige Bemerkung machen, wenn wir an dieses Verwerfen kommen. Man kann ja auf die falsche Spur kommen beim Verwerfen, dass man denkt, der Herr hat nun Saul, und nachher auch die Brüder von ihnen, sagt er dasselbe, er hat sie auch verworfen, als Menschen verworfen, sozusagen zum Unheil bestimmt, zur Verdammnis. Das ist nicht der Fall. Bei diesem Verwerfen geht es nur um das Amt des Königs. Ich habe ihn verworfen, nachdem ich ihn zunächst erwählt habe, dass er nicht mehr länger König über Israel sei. Damit wird noch nichts über den persönlichen Weg des Saul gesagt. Und es ist eine Tragik des Saul, dass er diese Entscheidung des Herrn nicht angenommen hat. Er hätte, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, noch gut in der Spur bleiben können, noch gut laufen können. Sein persönliches Heil, sein persönlicher Weg wäre eigentlich noch gut verlaufen, wenn er sich unter dieses Urteil Gottes gestellt hat. Also ich habe ihn verworfen, bedeutet nicht, er hat ihn jetzt der Verdammnis preisgegeben, sondern er hat ihn als König verworfen. Im gleichen Jahr, in dem er ihn wegen Ungehorsam verwirft, wir sind wahrscheinlich im Jahr 1024 vor Christus, Samuel ist jetzt alt geworden, wird also David gesalbt. Das ist schon interessant, dass es nochmal 13 Jahre dauert, bis David dann wirklich König wird mit 30. Also es ist so ähnlich wie, wenn irgendjemand eine Auswahl trifft, aber sagt, und jetzt kannst du wieder zu deinen Schafen zurückgehen. Und in 13 Jahren wird es erst Wirklichkeit werden. Und was war in den 13 Jahren alles? Ich habe mir irgendwo notiert, habe gesagt, nach der Salbung und Erwählung Gottes kamen 13 Jahre Eliteausbildung. Und wenn Sie die Bibel kennen, und wir werden sie in den nächsten Monaten gemeinsam betrachten, dann wissen Sie, was Gott seinem David alles zugemutet hat, um ihn für dieses Amt des Königs vorzubereiten. Also Samuel war traurig. Er war so ganz begeistert von diesem Saul, der einen Kopf größer war als alle anderen. Und er ist so ein bisschen, das kann man diesen Text herausholen, in einer Verweigerungsecke. Und nun, wie wunderbar, dass der Herr ihn herausholt. Sind Sie manchmal auch in so einer Schmollecke? Also man kann ja wegen allem Möglichen sauer sein, zu Recht und zu Unrecht. Und wie wunderbar und wie herzerwärmend, wie der Herr diese Schwäche seines Knechtes auffängt und sagt, Mensch, jetzt komm, jetzt geht's weiter. Ich will auch dich zum zweiten König Israel senden und als Königsmacher, als den bestätigen, der ihn salben soll. Und dann heißt es, fülle dein Horn mit Öl und geh hinein. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König gesalbt. Ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Und da merken Sie wieder, der Saul ist ja inzwischen so schräg in seiner Spur geworden, dass es gefährlich war, gegen ihn zu arbeiten. Und der Samuel sagt, Mensch, Herr, du hast doch was vergessen, das kann ich doch gar nicht tun. Wenn ich das mache und der Saul kriegt es mit, dann bin ich unter Umständen einen Kopf kürzer. Und fast, als wollte Samuel sagen, dass Gott vergesslich wäre. Ach ja, Mensch, Samuel, du hast ja recht, das habe ich ja ganz vergessen. Ist natürlich nicht der Fall. Aber auch hier sehen wir, wie der Herr mit seinen Knechten so mitgeht. Wie Gott dann, wir werden es jetzt gleich lesen, darauf eingeht. Saul wird es erfahren und mich töten. Und da sagt der Herr, gut, wenn das dein Problem ist, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Sozusagen unter dem Deckmantel des Schlacht- oder Mahlopfers. Da wird also die Innereien verbrannt zur Ehre des Herrn auf dem Brandopferaltar, aber das Fleisch wird gegessen von den Opfernden unter dem Deckmantel. Es war schon ein echtes Opfer, aber es war ein Stück weit auch ein Deckmantel, warum eben Samuel jetzt nach Bethlehem geht, in das Haus Isais. Und dann heißt, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Erst da? Kannst du mir nicht schon alles vorher sagen? Ich weiß ja nicht, wie sie gestrickt sind. Ich bin so ein Typ, der immer alles schon wissen muss. Ich bin ungeduldig. Ich muss immer schon das Ende kennen. Also beim Krimi und so, da halte ich es aus. Meine Frau hält es nicht aus. Die muss immer erst lesen am Schluss, ob der überlebt, ob sie sich heiraten oder wie es ausgeht. Und dann kann sie ganz entspannt das Buch lesen. Ah, das brauche ich nicht, ja. Aber die Spannung muss schon da sein. Aber ansonsten so im Leben, ich bin ein planerischer, strategisch ausgerichteter Mensch. Ich muss auch immer wissen, wie es ausgeht. Und Gott lässt uns so oft auch Step by Step gehen, Schritt für Schritt. Und hier bei Samuel auch, und das finde ich so wunderbar, und da können wir für unsere Führung, für unser Leben viel lernen. Er sagt, du gehst jetzt zunächst einmal in das Haus und da will ich dich weiterführen. Und das ist ganz wichtig. Manchmal müssen wir im Gehorsam einen Schritt tun, bevor uns Gott weitere Weisung gibt. Vielleicht sind Sie heute Morgen nur in diesem Gottesdienst, weil Ihnen der Herr diesen einen Satz zurufen möchte, in der Sache, die Sie bewegt. Du gehst jetzt in das Haus Isais. Dort will ich weiter mit dir reden. Aber diesen ersten Gehorsamschritt möchte ich von dir. Und Samuel tat, so heißt es Vers 4, wie ihm der Herr gesagt hatte. Und er kam nach Bethlehem und da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen. Das ist eine Sache, wenn Samuel kommt, vor allem auch die Auseinandersetzung zwischen Samuel und Saul. Wir wollen da nicht dazwischen kommen. Und sie sagen, bedeutet dein Kommen Heil, Shalom, Friede? Ja, Shalom, sagt er. Und dann wird uns das Auswahlverfahren, das seltsame Auswahlverfahren und das bisschen peinliche Auswahlverfahren in der Familie beschrieben. Da ist also dieser große Mann, der Samuel, diese patriarchalische Gestalt, der unbestrittene Führer Israels bis Saul. Und dann muss da einer nach dem anderen durchmarschieren und immer kriegt Samuel, wie der Herr mit ihm gesprochen hat, wissen wir nicht, aber immer kriegt er gesagt, nüt, nüt, nüt. Also für die Nichtschweizer, nein ist er nicht, nein ist er nicht, nein ist er nicht, nein ist er nicht, nein ist er nicht. 7 Mal, ist doch ein bisschen peinlich, ist doch ein bisschen strange. Und wir merken auch, wie Gott ihm auch ein Stück weit hier die Ehre nimmt, sodass er da als großer Mann reingeht und sagt, der ist, den will ich salben. Sondern wie ein Verfahren abläuft, wo auch Außenstehende merken, der Samuel wird jetzt von Gott geführt und der Herr steht hinter diesem Verfahren und der Samuel ist nur der Knecht in der Hand des Herrn. Also alle 7, die 7 älteren Brüder marschieren vorbei und jedes Mal heißt es, ich habe ihn verworfen, wieder das Amt des Königs betreffend. Und dann kommt dieser Kernsatz in diesem Text, den müssen wir doch nochmal gemeinsam lesen, als Samuel etwa den ersten sieht und die waren alle prächtige Jungs. Waren alle prächtige Jungs. Wollen wir stolz drauf sein. 7 prächtige Jungs. Und schon beim ersten hat der Samuel, der ja mehr oder weniger den Saulersatz sucht, gesagt, wow, so wie der aussieht, das muss der Erwählte des Herrn sein. Und dann kommt der Satz des Herrn, auf den wir dann auch hauptsächlich eingehen wollen, Vers 7. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und dann fehlt noch einer, Vers 11. Samuel sprach zu Isai, sind das der Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig, der Jüngste, sie erhüte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Und dann heißt es, Luther hat nun übersetzt, er war bräunlich, brünett. Admoni heißt eigentlich, er war rötlich, wie Esau. Ich weiß nicht, was Sie für eine Vorstellung haben. Vielleicht stellen Sie sich David auch blond vor. Manche Ausleger haben das auch vermutet. Aber eigentlich heißt es rötlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Also der Österreicher würde sagen, es war auch kein Nachtkrab. Es ist deswegen wichtig, weil wir ja nachher zu sprechen kommen auf das, was eigentlich David unterschieden hat zu seinen 7 Brüdern. Der war nicht hässlich. Der war auch gut anzusehen. Schön, von guter Gestalt, schönen Augen, was das immer auch sein mag. Und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn der ist. Und es ist interessant, wie dieser David eingeführt wird, und das lässt schon ein bisschen darauf blicken, was der Schlüssel für das Verständnis dieses siebten Verses ist. Der Vater sagt, es ist noch übrig, das ist schon fast ein bisschen verächtlich, da gibt's noch einen Rest, da gibt's noch etwas, was übrig geblieben ist, etwas, was nicht so ganz dazugehört. Es ist der, die Septuaginta, der Mikros, der Kleine, der gar nicht so richtig zählt, den man nicht mal mit eingeladen hat zu diesem hohen Besuch. Das war doch eine Attraktion. Stellen Sie mal vor, in Ihre Familie käme Bundeskanzlerin Merkel oder mal ein Minister. Mensch, da will doch jeder dabei sein, oder? Und bei David haben sie gesagt, gell David, einer muss ja bei den Schafen bleiben. Das bist jetzt halt du, gell? Kann man auch nichts machen. Lass dich möglichst nicht blicken. Der Kleine, der übrig bleibt. Offensichtlich war David in seiner Familie nicht besonders angesehen. 17 Jahre alt. Eliab sagt später, ein negatives Urteil, bevor es zum Kampf mit Goliath kommt, 1. Samuel 17, Vers 28. Ich, sagt er zu David, der mit Goliath kämpfen will, ich kenne deine Vermessenheit, deinen Stolz, das kann man auch mit Abenteuerlust übersetzen, und deines Herzens Bosheit. So, jetzt kommen wir zur Kernfrage des heutigen Vormittags. Was war jetzt der Unterschied zwischen David und seinen sieben älteren Brüdern? Schalten Sie mal Ihren hoffentlich geistbewegten Denkapparat oben ein. Spätestens jetzt müssen Sie mal einschalten. Was war jetzt der Unterschied? Was sah der Herr im Herzen Davids, was er bei den Brüdern nicht sah? Ich habe von einem Bruder, den ich sehr schätze, eine Davids-Auslegung, die er jetzt erst als Buch herausgegeben hat, gelesen. Aber an dem Punkt bin ich nicht mit ihm einverstanden. Er sagt, ja, der Herr hat eben im Leben Davids gesehen, wie treu er schon im Kleinen war, wie mutig und glaubensstark bei den Herden, die er gehütet hat, als wäre David besser als andere Menschen. Dann gäbe es ja doch bessere und schlechtere Menschen. Man könnte so zugespitzt fragen, waren die Brüder jetzt schön und stark, also von außen ansehnlich, aber schlecht von Herzen? Und David zwar unansehnlich, aber doch von Herzen zumindest teilweise gut? Das kann schon deswegen nicht sein, weil ich ihn ja ganz betont vorgelesen habe, dass der auch ganz gut aussah. Dass der auch was hergemacht hat, auch äußerlich etwas hergemacht hat. Und wenn wir die Geschichte Davids kennen, dann wissen wir, der hat solche Böcke in seinem Leben geschossen. Seine sexuellen Eskapaden, seine Hurerei, seine Ehebrüche, sein Auftragsmord und all die Dinge. Da war so viel Böses und bestätigt sich, was in 1. Mose 8, Vers 21 vor allen Menschen steht, dass alle Menschen Sünder sind, auch David. Er unterscheidet sich da nicht. Da heißt es, das Dichten und Trachten des Herzens ist böse von Jugend auf. Da sagen manche, ja, das stimmt. David war auch nicht besser. War ein großer Sünder. Aber er hatte das Besondere, dass er mit seiner Sünde zum Herrn gekommen ist. Und das hat der Herr in seinem Herzen gesehen und hat ihn deswegen erwählt. Das ist ein guter Gedanke. Und David hat ja wirklich unter seiner Sünde gelitten. Ganz anders wie wir. So leichtfertig, auch über Ungehorsam, über Fehltritte hinweggehen. Was tut meinem Herzen weh, das zu sehen? Lesen Sie mal Psalm 32, Psalm 51, wie sehr David unter seiner Sünde, unter sich gelitten hat. Wie sehr er damit gerungen hat. Und ich sage Ihnen, es ist ein geistlicher Maßstab, wie weit der Geist Gottes in Ihrem Leben wirksam sein kann, wie sehr Sie unter sich selbst leiden. Wenn Sie noch hoch von sich denken, dann sind Sie noch nicht weit in der inneren Entwicklung auf dem Weg mit dem Geist Gottes. Aber war das das Besondere, dass er mit allem zum Herrn kommen kann, dass er auch seine Sünde, seine Bosheit mit zum Herrn brachte? Ein wichtiger Gedanke, aber ganz befriedigend kann diese Auslegung der Jahreslosung von 2003 nicht, so wertvoll sie auch ist, die muss doch ergänzt werden. Weil wenn man das konsequent zu Ende denkt, und mich wundert das, dass das viele Ausleger überhaupt nicht berücksichtigt haben. Ich habe es eigentlich nur bei einem gefunden. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dass das das Besondere war, was der Herr im Herzen Davids gesehen hat und hat ihn deswegen erwählt, dann müssten wir sagen, gibt es zweierlei Gruppen von Menschen. Also grundsätzlich sind alle Menschen von Herzen böse, aber die einen sind sozusagen nur böse und haben nicht einmal das Qualitätsmerkmal, dass sie damit zum Herrn kommen. Und die anderen sind zwar genauso von Herzen böse, aber sie haben das Qualitätsmerkmal, dass sie zum Herrn damit kommen. Da ist zwar was dran, aber der Unterschied ist nicht vom Menschen her, sondern das ist schon Gnadengeschenk Gottes, dass ein Mensch das tun kann. Es gibt nicht Schlechte und weniger Schlechte. Es gibt nicht Böse und Böse, die damit zum Herrn kommen. Das kann nicht der Unterschied sein. Dann gäbe es doch qualitative Unterschiede. Und Paulus sagt es ganz klar für alle Menschen, Juden, Griechen, für alle, die auf diesem Planeten herumkrabbeln. Alle sind abgewichen. Alle sind untauglich. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist nur einer. Wenn man diesen Vers so auslegt, dann stimmt es schon deswegen nicht, weil selbst die Menschen nicht nur nach dem Äußeren wählen. Ich denke an eine Frau, die mir sagte, was habe ich für einen herzensguten Mann? Ich bin so froh, dass ich meinen Mann habe. Das ist eine schöne Sache, gell? Eine schöne Sache, wenn eine Frau das sagen kann. Wie der ausgesehen hat und wie der sportlich war und so, das weiß ich gar nicht. Ja? Sie hat also Wert auf das Innere gelegt. Was habe ich für einen herzensguten Mann? Schon die Menschen schauen nicht nur aufs Äußere. Den Vers kann man gar nicht so aussehen. Der Mensch schaut aufs Äußere, quasi nur aufs Äußere. Jetzt haben sie gedacht, Mensch, bei der Textlesung, das ist ja ein wunderbarer Vers. Damit kann man auch so ziemlich zu Beginn des Jahres gut einsteigen. Der Mensch schaut aufs Äußere, der Herr schaut aufs Herz. Damit will der Herr sagen, auf die inneren Werte kommt es an. Punkt, wunderbar, das kann man auslegen. Und jetzt verhunzt der da vorne diesen schönen Vers. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Und wir wollen ja das Wort Gottes besser verstehen. Natürlich könnten wir uns jetzt in der Ebene bewegen. Und das geschieht bei vielen Auslegungen. Aber das bringt große Probleme mit sich. Eben einen Qualitätsunterschied zwischen den Menschen. Zwei Überlegungen helfen weiter. Erstens, Gott sieht das von Menschen Verachtete und von Menschen Geringe und erwählt es. Nicht Der Unterschied liegt nicht in Davids Herz, sondern so, wie die Menschen, insbesondere seine Familie, ihn sehen. Gott trifft sozusagen eine Negativauswahl. Gott macht gerade mit denen gern Geschichte, die andere nicht schätzen und verachten. Und deswegen David, der Kleine, der Geringe, der einfache Schafhirte aus diesem Nest Bethlehem. Was kann da schon kommen? Das kann doch nie und nimmer der neue Führer Israels sein. Die anderen nie als in Frage kommen bezeichnen, die anderen aussortieren, die bei den anderen durchs Raster fallen, die bei den anderen keine Rolle spielen, die erwählt Gott und macht mit ihnen Geschichte. Das ist Anschauungsunterricht Gottes, das ist Pädagogik Gottes. Martin Holland sagt, mit Tüchtigen kann jeder was erreichen. Gott aber beruft es Schwache, Verachtete, um es stark und tüchtig zu machen. Wir haben hier eine Negativauswahl. David wird nicht deswegen berufen, weil Gott besondere Qualitäten an ihm sieht, sondern weil er von anderen nicht hoch eingeschätzt wird. Und diesen pädagogischen Anschauungsunterricht finden wir gleichsam wie einen roten Faden durch die Bibel. Das gilt für Israel. Da tue ich ja manchem Israel-Fan weh. Ich kann es kaum ertragen, aber das ist das Zeugnis der Schrift. Auch Israel ist in dem Sinn aus sich heraus nichts Besonderes. Nur weil die Wahl Gottes auf ihm liegt. Und warum hat Gott Israel erwählt? Nicht, weil es besser ist als die anderen Völker. Nicht, weil es mehr hermacht als die Eskimos oder die Schweizer oder die Deutschen. Sondern, weil es so verachtet ist in dieser Welt. Weil Gott seinen pädagogischen Anschauungsunterricht mit seinem Volk geht. So heißt es in 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch sich zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Und damit macht Gott Geschichte. Dann kommen wir zur Gemeinde. Da ist anders, da ist Elite. Schauen Sie sich doch um. Am besten in den Spiegel. Elite. Na gut, mit dem äußeren Aussehen, aber so von Herzen, Elite. Na, sie schmunzeln schon und sie lachen. Alles andere. Das, was nichts ist in der Welt. Jetzt dürfen wir allerdings auch einen Fehler nicht machen, der immer wieder bei diesem Vers, den ich gleich lesen werde aus 1. Korinther 2, da wird dann gesagt, ja, das sind also die besonders nichts taugen, die besonders schlecht sind. Nein, auch nach unten gibt es keinen Qualitätsunterschied. Sie sind alle gleich. Aber sie sind gering angesehen in der Welt, nicht in den Augen Gottes. Das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, diesen Text zu verstehen. Das war die erste Überlegung. Die zweite, und da folge ich Dr. Karl Gutbrot, ein Mann, den Sie wahrscheinlich nicht kennen. Er war 1945 Direktor des Evangelischen Pfarrseminars Stuttgart. Und er gibt den Text, und ich folge ihm, vom Hebräischen etwas anders wieder. Die Jahreslosung, so nach Luther, ist ja bekannt, 2003. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und jetzt kann man vom Hebräischen auch übersetzen, passen Sie mal auf, wie der Mensch mit seinen Augen sieht, so sieht der Herr mit seinem Herzen. Wie der Mensch mit seinen Augen die Menschen sieht, so sieht der Herr mit seinem Herzen. Es geht gar nicht um das Herz Davids. Es geht um das Herz Gottes, das in dem David etwas verwirklichen will, das mit der Wahl und der Salbung des Davids ein Heilsprogramm starten möchte. Es geht bei der Erwählung des David auch nicht nur um David, es geht um das ganze Volk Israel. Letztendlich, da ja Israel ein Licht für die Nationen sein soll, um alle Völker. Auserwählung und Berufung und Salbung, das beziehen wir immer nur zu sehr auf die Person, aber die Person ist sozusagen im Hintergrund. Es geht um den Dienst, um das Amt, um das, was Gott damit erreichen möchte. Wie der Mensch mit seinen Augen sieht, so sieht Gott mit seinem Herzen. Karl Gutbrot sagt, dass David wegen seiner Herzensvorzüge und seiner innerlichen Gutheit auserwählt wurde, würde einem ungeheuerlichen Missverständnis Vorschub leisten. Achtung! Wo erringt in der ganzen Bibel je ein Mensch Gottes Wohlgefallen mit seiner inwendigen Vorzüglichkeit? Und wo bliebe die frohe Botschaft von Gottes Herablassen zum Unwürdigen, wenn David um seiner Herzensgüte willen erwählt würde? Also es geht gar nicht um Davids Herz, sondern es geht um das Herz Gottes, das ich in diesem Mann verwirklichen möchte. Und können wir mal fragen, wie ist denn das Herz Gottes? Was bewegt das Herz Gottes? Und dann müssen wir sagen, das sind zutiefst Gedanken der Liebe und der Barmherzigkeit. Er hat Pläne des Heils und der Liebe, die er durchführen will. Mit Israel, den Völkern, aber natürlich auch mit Samuel, David. All das spielt hier eine Rolle. Gott blickt durch bis zum Ziel. Seine Wahl orientiert sich an seinen großen Gedanken und Linien. Unsere Bundeskanzlerin Merkel, ich glaube, jetzt wurde sie zum dritten Mal Bundeskanzlerin, 2005, 2009, 2013, 2014, ja, 2013, ja, zum dritten Mal. Und sie hat ja das Kabinett zusammengestellt, Koalitionsvertrag und all die Dinge, Sie haben es wahrscheinlich auch verfolgt. Und in der Verfassung heißt es ja so schön, der Bundespräsident ernennt die Bundesminister auf Vorschlag der Bundeskanzlerin, auf Vorschlagsrecht der Bundeskanzlerin. Und jetzt machen wir es mal idealtypischerweise, wird ja jemand Minister, nicht weil er gut aussieht oder weil er sonst irgendwie, sondern weil, idealtypischerweise jetzt, weil ja die Regierungschefin ein Regierungsprogramm und Regierungsziele hat, die möchte ja bestimmte Dinge in der Wahlperiode umsetzen. Das ist jetzt ideal, natürlich spielt da Parteienproporz und wer aus welchem Bundesland kommt und Mann und Frau und so weiter eine Rolle, aber idealtypischerweise trifft man eine Wahl, weil man mit dieser Wahl am besten sein Ziel erreicht. Und das ist die Wahl Gottes hier. Es geht gar nicht um das Herz des David, es geht um das Herz Gottes, der mit David einen Plan hat. Und das merken wir auch schon, wenn wir mal die Davidslinie, und wir werden das ja in den nächsten Monaten entfalten, verfolgen durch die Schrift, und dann kommen wir auf den einen großen Daviditen, Jesus, den großen David, den großen Auserwählten, den großen Geliebten. Und da merken wir schon, das hat ja viel mehr mit dem Heilsplan Gottes zu tun, mit den Heilswegen Gottes zu tun, mit seinem Volk und mit der Gemeinde, als wir denken. Darum geht es. Gott verbindet mit der Wahl zum König in Israel viel mehr als das Schicksal und Heil eines einzelnen Menschen. Es geht um viel mehr. Gott sieht mit dem Herzen. Gott blickt durch. Gott wählt also den König David nicht wegen besonderer Qualitäten aus, sondern weil er seinen Plan, seine Herzensgedanken durchführen möchte, gerade mit David und seinen Nachkommen und vor allem dem Nachkommen Jesus. Und das ist ein ganz anderes Auswahlverständnis. Zu Recht sagt Professor Ulrich Nembach, Uni Göttingen, unser Text macht eine grundlegende Aussage über Gott. Unser Gott hat den Durchblick und den Fernblick. Er verfolgt eine Strategie, einen Plan. Und in dieser Strategie und in diesem Plan gehört die Wahl Davids dazu. Gott blickt durch, die Menschen nicht. Wir fahren sozusagen mit einer Taschenlampe durch die Geschichte. Und Gott hat die Strahler, die bis ans Ende der Weltzeit reichen und darüber hinaus. Gott weiß Bescheid, der blickt durch. Und wenn Menschen sagen, was soll das jetzt? Da sagt Gott, das wirst du später verstehen. Ich weiß, warum ich das tue. Und wir ahnen schon, wenn David im Psalm 89 selber sagt, Sie können, wenn Sie eine Bibel dabei haben, das mit aufschlagen. Psalm 89, Verse 3 und 4. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deinen Nachkommen Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Und wenn Sie das zusammen mit 2. Samuel 7 lesen, dann wissen Sie, um was es geht. Den einen Nachkommen, der die ewige Herrschaft antreten wird. Den Erwählten, der die Heilsgedanken und Heilspläne Gottes durchführt. Die Salbung können wir uns, den dritten Punkt, noch kurz betrachten. Vers 13, er war ja vorher schon unter der Kraft des Heiligen Geistes, aber er erhält jetzt sozusagen eine besondere Zu- und Ausrüstung, eine besondere Dienstgabe durch die Salbung mit dem Geist. Also macht man ja auch, wenn jemand in irgendwo ein Pastor oder so eingesetzt wird oder ein Bischof oder so, gibt es ja dann eine spezielle Zeremonie mit Handauflegung, also mit Salbung, das, ich weiß vielleicht in der katholischen Kirche kann das sein, aber es gibt eine spezielle Zeremonie, dass man ihn jetzt für dieses Amt, und der Mann war ja vorher schon gläubig, hoffentlich, ja. Also, aber dann wird er nochmal speziell gesegnet für diesen Dienst und das geschieht mit David. Das heißt nicht, dass der jetzt gläubig wird, sondern er wird vom Herrn ausgerüstet, er wird gesalbt wie Priester, Propheten und eben Könige mit speziellen Dienstgaben. Da nahm Samuel seinen Ölherrn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Die haben übrigens gar nicht gewusst, zu was. Vielleicht haben sie gedacht, zum Nachfolger von Samuel. Als Prophet, Priester konnte er nicht sein. Vom König steht hier nichts, das weiß nur Samuel. Da nahm Samuel seinen Ölherrn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Wir sehen also, wie tief diese persönlichen Geschichten von Gott her gesehen verankert sind in die große Geschichte. Wenn uns die Bibel lehrt, dann gilt das eben nicht nur für die besonderen Gestalten, die in der Bibel beschrieben werden, sondern das gilt für alle Menschen, für alle Auserwählten Gottes. Und da kommen wir ins Spiel. Sind wir doch auch Auserwählte, auch Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Und die Geschichte kann für uns drei Konsequenzen haben. Erstens, wir sind als Auserwählte wie David nicht besser als andere Menschen. Zweitens, wir sind als Auserwählte wie David mit unserem Dienst Teil eines großen Gesamtplanes. Drittens, wir sind als Auserwählte wie David Geliebte Gottes und sein Ja ist über unserem Leben. Schauen wir uns den ersten Punkt nochmal kurz an. Wir sind Auserwählte wie David und sind nicht besser als andere Menschen. Wirklich? Es gibt einen nicht auszurottenden Stolz in den Gemeinden, wo dieses verborgene Denken da ist, irgendwas ist an mir doch anders wie an den anderen Menschen. Und wenn es nur das ist, dass ich mich bekehrt habe und für den Herrn entschieden habe. Manche drehen das Auswahlprinzip und das Erwählungsprinzip Gottes, drehen das auf den Kopf, machen genau das Gegenteil draus. Sie sagen, ja, der Herr hat von Ewigkeit her gesehen, nimm mal mich als Beispiel, Rainer Wörz wird sich für mich entscheiden. Und dann hat er mich erwählt. Was ist denn das für ein Auswahlverständnis? dann hätte ich ja den Herrn erwählt und nicht der Herr mich. Jesus sagt deutlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, Johannes 15, Vers 16. Natürlich muss der Mensch Ja sagen. Natürlich muss der Mensch beteiligt sein, aber es ist Geschenk Gottes. Paulus sagt, Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Geschenk Gottes, Gnade Gottes. Und Danke sagen. Danke, dass ich das erfassen durfte. Danke, dass ich zu einem Ja finden durfte. Zweitens, wir sind als Auserwählte wie David mit unserem Dienst Teil eines großen Gesamtplanes. Wow! Was öffnet sich da jetzt? Da könnte man die ganzen Briefe des Neuen Testaments, was ist das für eine Welt, die plötzlich sich aufhört? Wir sind Erwählte und Geliebte des Herrn. Ja, wir sollen auch persönlich zum Heil kommen. Ja, wir sind auch persönlich Beschenkte. Ja, wir sind persönlich Geliebte. Aber Gott verbindet mit unserer Auswahl, wie bei David, viel mehr. Die Gemeinde hat eine Stellung, mit der Gott viel mehr verbindet, als bloß, dass die Gemeinde zum Glauben und zum Heil kommen soll. Da können wir jetzt den Epheserbrief lesen, den Kolosserbrief und die anderen Briefe. Schon bei Abraham heißt es, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und Sie können die ganze Bibel durchgehen. Die Erwählung Gottes geschieht nie zum eigenen Heil. Das steht nirgend, sondern immer zum Segen und zum Dienst an anderen. Erwählte sind immer Erwählte und Berufene, weil Gott sie in einen bestimmten Dienstbereich zum Segen setzen möchte. Schauen Sie alle an. Alle zum Dienst berufen. Ein ganz anderes Erwählungsverständnis. Und so hat Gott auch die Gemeinde auserwählt und uns, weil er einen größeren Plan hat. Gott sieht mit dem Herzen, er sieht hinter uns eine ganze Welt, die er damit verbindet. Er hat den Über, er hat den Durchblick. Das ist natürlich ein umfassendes Thema. Und wissen Sie, ich glaube, also wenn das jetzt so unsere Zeit ist, da fängt die Zeit an, die Welt, und da endet die Welt, und da ist die Ewigkeit Gottes, ich weiß, dass es so nicht richtig stimmt, aber ist egal, ja, nur einfach mal zum Verständnis. Dann hat Gott uns ja gesehen und geplant und erwählt, ehe die Welt war. Und bestimmt auch für die ewige Gemeinschaft bei ihm. Aber ich glaube, dass die Erwählung uns dann in ganz bestimmte Verhältnisse, in eine ganz bestimmte Zeit gestellt hat. Unsere ganze Genetik, unsere Eltern, unsere geschichtliche Situation. Das ist alles verbunden mit der Erwählung, die der Herr auf unser Leben gelegt hat. So rum wird ein Schuh draus. Plan Gottes. Machen wir es mal konkret. Plan Gottes ist natürlich sehr umfassend, aber machen wir es mal. Hudson Taylor hatte früh den Ruf in seinem Leben, ich muss nach China und dort ins Inland, was sehr gefährlich war. Das war wirklich ein Ruf Gottes, war keine Abenteuerlust, das war sehr gefährlich. Und er hat sich ja akribisch vorbereitet, also müssen Sie mal lesen, wie Hudson Taylor sich auf seine China-Mission vorbereitet hat. Aber Gott hat bei der Erwählung und Berufung von Hudson Taylor ja schon all die Chinesen gesehen, die durch sein Werkzeug, durch seinen Erwählten mit dem Evangelium, mit Jesus in Verbindung kommen. Verstehen Sie? Oder denken Sie an Jona, den Propheten. Da hat der Jona von Ninive noch gar nichts gewusst. Da hat der Herr die Niniviter schon im Auge gehabt. Die standen hinter der Geschichte, auch der tragischen Geschichte des Jona. Und so hat man nicht irgendeinen Gemeindeleiter, nicht irgendeinen Pastor, nicht irgendeinen Familienvater. Gott hat den Durchblick, Gott hat einen Plan. Wir landen nicht irgendwo, das Leben verläuft nicht irgendwo, schon gar nicht das Leben der Erwählten und Geliebten des Herrn. Und noch eine Erwählungsgeschichte. Ich habe vor einigen Tagen gehört, ein Schweizer Kapitän, also da bin ich richtig hängen geblieben. Ich dachte, ein Schweizer Hochseekapitän, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist ja irgendwie im Kopf wo angestoßen, ein Schweizer, der zur See fährt, gibt's. Gibt es einen Kapitän, und den hat der Herr berufen, inzwischen außer Dienst gestellt, für die Seemannsmission. Also sehen Sie, für seine Berufung, seine Erwählung hat Gott schon den Hintergedanken gehabt, der Seemannsmission. Und hier müssen wir das auch auf uns übertragen. Wissen Sie, Sie sind erwählt und Geliebte Gottes. Aber Gott sieht hinter Ihnen und hat hinter Ihnen einen Plan. Sie sind nicht zufällig in irgendeiner Familie, nicht zufällig in irgendeinem Hauskreis, irgendeiner Gemeinde, irgendeiner Nachbarschaft. Gott hat den Durchblick. Es gilt, unsere Berufung und Auserwählung zu erkennen, anzunehmen und auszuleben, dort, wo der Herr uns hingestellt hat. Und es gilt darüber hinaus, den Gesamtplan Gottes zu erkennen. Dritter und letzter Punkt, Wir sind als Auserwählte wie David Geliebte und Gottes Ja ist über unserem Leben. Ach, ist das schön. Wir sind seine Wahl. Und nicht, weil ich irgendwas Besonderes hätte. Da müsste ich mir immer fragen, wenn ich mich sozusagen unwürdigerweise lässt mich der Herr jetzt fallen. Wir sind Gottes Wahl. Und ich kann mir vorstellen, dass David so manches Mal in seinem Leben große Anfechtungen hatte. Lesen Sie einmal die Psalmen. Und wie sehr hat ihn das gestärkt, als er daran denken konnte, der Herr hat damals den Samuel gesandt, ich soll König sein über dieses Volk. Das ist meine Aufgabe. Selbst bei Fehltritten ist Umkehr und Heilung möglich. Und deswegen ist so ein falsches Verständnis von 1. Samuel 16, Vers 7, als gäbe es irgendwelche Vorzüge, so fatal. Und wenn die Leute in der Seelsorge sitzen und nicht mehr an das Ja Gottes in ihrem Leben glauben können, und glauben können, sie hätten wegen irgendwelcher böser Taten, Sünden und Fehlern jetzt Gottes Zuwendung verloren. Und wie oft müssen wir rudern, ihnen das wieder neu zuzusprechen und sagen, Gottes Ja über deinem Leben ist gar nicht, also bitte, das kann man jetzt auch missbrauchen, aber Gottes Ja über deinem Leben ist eigentlich zunächst mal gar nicht abhängig von dir. Es ist ein totales Ja in Christus, das ist Gnade. Und diese Liebe zum Verlorenen, zum Verachteten, zum Ausgestoßenen in dieser Welt, dieses Berufen zum Dienst, das kann man auch heute noch erleben, so wie es der strafgefangene Thorsten H. erlebt hat. Er sagt von sich selber, glauben Sie mir, ich habe in meinem ganzen Leben keinen bösartigeren Menschen kennengelernt als mich. Und eine tragische Geschichte seiner Kindheit. Er kriegt von seinen Eltern immer wieder gesagt, dass sie ihn eigentlich nicht wollten und dass sie ihn nicht lieben und am besten soll er verschwinden. Und das ist ein kleiner Buben. Als er mit 6 Jahren mit einem zerrissenen Riemen seiner Brottasche von Kindergarten oder Schule nach Hause kommt, da schlägt ihn die Mutter, statt dass sie ihn tröstet. Und ein andermal hat die Mutter sich an der Wäscheleine aufgehängt, das kleine Bub stürmt da hoch und will sie abschneiden und er sagt, sie lass das ist die Wäscheleine vom Müller. Und er merkt, sie wollte mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Sie hatte gar nicht wirklich vor, sich umzubringen. Und er sagt, an diesem Tag starb mein Urvertrauen und der Hass begann zu wachsen. Und er kommt dann auf eine total schiefe Spur und er hat den Plan, richtig das Leben zu genießen. Und er erinnert sich an Faust und seinen Pakt mit Mephisto und er sagt zum Teufel, obwohl er gar nicht so richtig an Gott noch an den Teufel glaubt, aber er spricht so in den Raum hinein, du kannst meine Seele haben, ich brauche sie nicht mehr. Aber im Gegenzug möchte ich 1,5 Jahre leben wie ein König in dieser Welt. Und genauso ist gekommen, er steigt ins Autoschiebergeschäft ein, Luxuskarossen in den Osten zu verschieben. Der lebt wirklich 1,5 Jahre in Saus und Braus. So ziemlich am Ende der 1,5 Jahre verübt er noch einen Mord. Einer, der mit ihm in dieser Bande ist, der will ihm seine Position streitig machen und sie erschießen ihn in einem Wald bei Riga. Und dann wird er geschnappt, genau nach 1,5 Jahren Leben in Saus und Braus. Und dann landet er im Gefängnis und vegetiert dort so vor sich hin. Und an Ostern 98 wird in Berlin Moabit der Jesusfilm gezeigt. Und es bewegt den Thorsten. Und er sagt, Jesus, du hattest deine Auferstehung, gib auch mir eine zweite Chance, schenk mir ein neues Leben. Einige Wochen später liegt er verzweifelt in seiner Zelle und es war sehr heiß. Er hatte die Laken so an die Gitterstäbe beim offenen Fenster gehängt und der Wind bewegt dieses Laken und presst sich dann gegen die Gitterstäbe, sodass sich genau ein Kreuz abzeichnet. Der ist wieder an diesen Film erinnert und das, was er gesagt hat. Und dann spricht er auch in den Raum hinein, wenn es dich gibt, schenk mir ein neues Leben. Schau nur, was ich getan habe. Ich habe mich über dich gestellt, indem ich über Leben und Tod entschieden habe. So will ich nicht länger leben. Und dann berichtet er selber, in diesem Moment hörte ich eine Stimme, die ganz liebevoll und barmherzig sagte, ich weiß. Und er sagt, von dem Moment an wusste ich, dass es Gott gibt. Das war die Stunde meiner Bekehrung, das war die Stunde auch meiner Berufung. Da studiert die Bibel, erfährt Vergebung und Heil, dass aus diesem völlig verkorksten Leben noch etwas werden kann. Und Gott benutzt ihn dann als Auserwählten und sozusagen Geistgesalbten im Gefängnis in seiner Zelle, und dort in Moabit zum Missionar unter den Gefangenen. Auserwählt zum Dienst, berufen für Gott. Das ist heute auch noch möglich. Und vielleicht sitzt ein oder andere hier in unserer Mitte und sagt, mag alles sein, aber mit mir kann Gott doch nichts mehr anfangen. Und da sagt der Herr, doch, doch, es geht. Ist es nicht wunderbar? Und so segne sie der Herr und berühre ihr Herz. Amen. Wir wollen beten. Ach Herr Jesus, wir danken dir, dass du so mit deiner Welt verbunden bist, dass du deine Welt nicht lässt, dass du deine Welt, die von dir abgefallen ist, die so abgrundtief böse ist, so ist, wie es auch Thorsten sagt, bösartig, dass du diese Welt nicht lässt und dass du in diese Welt hineinwirkst, dass du dir Werkzeuge auserwählst und berufst und salbst, um dir zu dienen und dass du mit dieser Auswahl einen Plan hast, Gedanken der Liebe und des Heils verfolgst, in deinem Volk Israel, in deiner Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben. Und wir danken dir, dass dein Ja der Erwählung und der Liebe bei unserem Leben ist. Und dass selbst da, wo wir schwere Irrwege gehen, wie David schwere Irrwege gegangen ist, dass da dein Ja nicht über uns gebrochen wird. Dass wir umkehren dürfen, zu dir kommen dürfen, dass du vergibst, neu ausrüstest, neu sendest. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für dein Sehen mit dem Herzen und mit dem Herzen der Liebe und der Barmherzigkeit. Nirgendwo bin ich besser aufgehoben, sind wir besser aufgehoben als an deinem Herzen. Gepriesen seist du. Amen.